Was für einen grossen Gott, den wir doch haben. Ihn dürfen wir loben und preisen mit Liedern. Und wir dürfen sein Wort auch heute Morgen wieder hören. Ich möchte zum Anfang beten. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, die Bibel. Und ich danke dir, dass wir hier zusammen versammelt sind, um auf dein Wort zu hören. Und Herr, ich bitte dich darum, dass du unser Herz, unseren Verstand öffnest, damit wir verstehen, was du uns heute sagen willst. Du kennst jedes Einzelne, das da drin ist. Du weißt, was wir brauchen. Ich möchte dich darum bitten, dass du uns das heute Morgen möchtest schenken. Amen. Wir sind in der dritten Predigt von dieser Kleckiserie. Ich finde das etwas mega Lässiges, was ihr da habt als Tradition, die Kleckiserie. So komme ich auch mal dazu ein und kann euch kennenlernen. Und da freue ich mich sehr drauf. Danke für euer warmes Willkommen heißen. Wir haben ja das Thema Zweifel hat Gründe, Glaube auch. Und ich finde das ein spannendes Thema. Und wir wollen heute so ein paar Zweifel wieder ein bisschen auf den Grund gehen und ein bisschen uns mit denen beschäftigen. Und dazu habe ich euch eine Statistik mitgebracht vom Bundesamt für Statistik. Und zwar sieht die folgt aus. Die haben eine Umfrage gemacht in 2016 und haben die Menschen befragt über den Glauben an Gott. Sie haben gefragt, glaubst du an Gott, an mehrere Götter oder an eine höhere Macht oder gar nicht? Und ihr seht hier die Balken, ihr seht die Farben und da das Rosa, das erste, ist, ich glaube an einen einzigen Gott. Oben haben wir es total. Etwa gesamthaft von diesen Umfragen, 46% von diesen Leuten, von den Schweizer, glauben an einen einzigen Gott. Das ist das Ergebnis von dieser Umfrage. Und dann hat man das ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Religionen oder auch Konfessionen von uns Christen. Ihr seht, da haben die katholischen, die protestantischen, dann andere evangelikale Gemeinden. Und da würde ich jetzt uns drei zählen. Und der Balken, das ist sehr erfreulich, freut mich, dass der Balken so weit oben ist. Also viele, viele Leute in evangelikalen Gemeinden glauben, dass es einen einzigen Gott gibt. Und dann, auch interessant vielleicht, bei den Muslimen ist das sehr ähnlich. Also wir sehen, der Balken, sie sind auch sehr überzeugt von dem. Einfach mal das so zur Kenntnis nehmen. Wir wollen uns aber heute fragen, ja, wenn 46% der Schweizer an einen einzigen Gott glaubend, dann stellt sich doch für uns die Frage, wie ist denn der einzige Gott? Danke für die Statistik. Wie ist denn der Gott wirklich? Da gibt es nämlich verschiedene Vorstellungen, Gottesbilder, die wir haben. Jetzt mache ich mal die Runde auf. Was könnten da für Vorstellungen von Gott herum sein? Vielleicht bei euch selber, vielleicht auch von anderen Menschen, die ihr gehört habt. Was gibt es da für Vorstellungen, wie Gott ist? Feel free.
Ein alter, bärtiger Mann.
Ein Greis. Ja, das ist auch ein Bild, das uns begegnet. Immer wieder.
Ein Wunschautomat.
Genau. Einer, der alle Wünsche erfüllt. Sehr gut, ja. Ein ferner Gott, der weit ab ist von uns. Ja, das Offensichtliche will niemand sagen. He? Ein liebender Gott zum Beispiel. Wie geht es ja um Liebe? Gibt es andere Vorstellungen von Gott, die euch vielleicht schon begegnet sind?
Vater.
Entschuldigung?
Ein Vater.
Ein Vater, sehr gut, ja.
Ein zorniger Gott.
Ein zorniger Gott, genau, die Vorstellung gibt es auch. Genau, ein persönlicher Gott vielleicht auch. Das ist vielleicht das, was wir mehr kennen. Ein gerechter Gott. Ja, wir könnten da noch viele Sachen aufzählen. Das Problem ist bei dieser ganzen Geschichte, niemand von euch und von uns hat Gott jemals gesehen. Woher wissen wir denn also, wie denn der Gott ist? Wenn wir behaupten, er ist ein zorniger Gott, ja, woher weißt du das? Eigentlich, das müsste die Frage stellen. Hast du ihn schon mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Kein Mensch hat bis jetzt Gott live in seiner ganzen Größe können sehen. Das heisst, alles, was wir da aufzählen, sind irgendwelche Behauptungen. Wir können es nicht beweisen. Aber es gibt eine einzige Quelle, wo wir herausfinden können, wie Gott ist. Nämlich die Bibel. Das Wort von Gott. Darin hat Gott selber sich offenbart, wer er ist. Das ist etwas mega Geniales. Also wenn wir etwas von Gott erfahren können, dann von ihm selber, von dem, was er uns gegeben hat. Und das werden wir doch heute tun. Wir schlagen vielleicht zusammen auf, die Bibel da haben, dürfen mit aufschlagen. 1. Johannes 4, Vers 10 und 16. 1. Johannes 4, 10, 16. Ja, die einen haben Smartphones, das geht auch. Es steht etwa das Gleiche drin, hoffe ich. 1. Johannes 4, 10 und 16. Da heißt es Folgendes. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Crazy Aussage. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Die Bibel beschreibt Gott als liebender Gott. Also Gott selber beschreibt sich als liebender Gott. Das ist etwas Spannendes. Jetzt kommt aber ein Zweifel vielleicht auf bei den einen. Der Zweifel könnte folgen gehen, wenn es einen liebenden Gott gibt, wie kann es denn sein, dass die Welt so übel aussieht, dass Leid in dieser Welt ist. Wenn Gott doch lieb ist, wie kann das sein? Es ist im Fachjargon die Frage nach der Theodizee, wie kann Gott Leid zulassen? Ich möchte dieser Frage heute auch ein bisschen auf die Spur gehen, auf die Sprünge gehen. Und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Wir fangen ganz, ganz vorne an. Nämlich bei der Schöpfung. 1. und 2. Mose. Das ist etwas ganz Wunderbares. Warum? Gott hat etwas Geniales geschaffen. Natur, Garten Eden. Er hat das kreiert mit seiner ganzen Fantasie. Er hat alles reingelegt, etwas wunderbar Schönes zu machen. Jetzt habt ihr ja gehört, ich habe einen Sohn, der Usia. Er ist noch klein, im November geboren. Und eines Tages will ich ihm einen mega coolen Sandkasten bauen. Wirklich cool. Weißt du, mit Springbrunnen und so. Richtig. Und jetzt gibt es irgendwann den Moment, wenn er ein bisschen grösser ist, wo ich ihm zum ersten Mal den Sandkasten zeige. Ich kann mir vorstellen, wie es mir dann zumut ist. Das pümperlet. Oh, wow, jetzt kann ich zeigen. Und dann gehe ich mit ihm führen und zeige ihm den Sandkasten. Ich sage, boah, schau mal da, die Funktion. Und yes. Und er wird hoffentlich strahlen, das wünsche ich mir. Und ich kann ihm das zeigen, was ich für ihn gemacht habe. Hey, und genau so ist es bei Gott auch. Gott hat den Garten Eden so wunderbar gemacht. Er hat alles reingelegt. Und dann kommt, hat er den Menschen reingepflanzt. Er hat gesagt, wow, schau mal rum. Das habe ich alles nur für dich gemacht. Nicht genial? Etwas Wunderbares. Gott hat alles das für den Menschen gemacht und hat ihn als König von der Schöpfung da hineingesetzt. Und dann, was sagt er ihm? Hey, du darfst das bebauen und für dich brauchen. Sprich, er setzt Gott als König über die Schöpfung ein. Wir dürfen über die Schöpfung herrschen. Sie bebauen, bepflanzen, bestimmen, was woher kommt. Und der Adam hat ja den Auftrag gehabt, allen Tieren nehmen zu geben. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich staune heute noch ab der Kreativität, die der Adam gehabt hat. Stell dir vor, für all die vielen Tierchen, ein Name. Crazy. Aber er hat es gemacht und er hat es geschafft. Ich kann nur staunen. Gott hat den Menschen über all das Geschaffene gesetzt, was er gemacht hat. Er hat ihm aber gesagt, es gibt einen Baum in dem Garten, von diesem Baum sollst du nicht essen. Das ist der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn du von dem isst, hat das eine Konsequenz. Du wirst sterben. Das ist einfach, das hat er ihm gesagt. Er hat ihn gewarnt und gesagt, von diesem Baum sollst du nicht essen. Jetzt ist es so. Was hat der Mensch gemacht? Er hat trotzdem von diesem Baum gegessen. Er hat Gott nicht gehorcht. Wir können das etwa vergleichen mit der Skipiste. Wer von euch ist Skifahren in den letzten paar Tagen? Wochen. Ja, ein paar, gibt doch ein paar Skifans. Ja, sehr cool. Was sind das? Sind wir Bünden hoffentlich, oder? Ja, alle. Ja. Genau, sehr cool. Also, ihr kennt ja Skiferien bei euch. Ihr geht als Klasse in die Skiferien. Das kennen wir nicht im Graubünden. Wir fahren jeden Tag Ski. Ja, wir kennen das wirklich nicht, so Skilager mit der Schule. Das ist einfach, gibt es bei uns nicht. Aber jetzt auf der Skipiste, da gibt es verschiedene Pisten. Was gibt es denn für Pisten? Die rote. Ist das die gefährlich? Nein, die ist noch easy, glaube ich. Dann gibt es noch die grüne, blau vielleicht. Und irgendwo gibt es die schwarze Piste. Da geht es ganz steil runter. Das ist nur für die, die schon ein bisschen geübt haben. Jetzt auf den Pisten ist es so. Da wird ganz schöne Pisten gemacht. Alles wird in Sicherheitsdings gemacht, mit Lawinen und alles wird gesprengt und so, dass es ja sicher ist auf diesen Pisten. Und ja, wenn man jahrelang darauf fährt, irgendwann wird es ein bisschen langweilig. Kennt die Pisten. Und dann schneit es ein bisschen. Und ausser hat so coole Tiefschnee. Tiefschnee fahren, oder? Ja, da geht man gerne ein bisschen über den Pistenrand raus, ein bisschen Skifahren. Was denken Sie, wie gut kommt das? Dort ist nichts gesichert. Und es ist so, dass das viele, viele Menschen reizt, über den Rand rauszugehen, über die Absperrung raus. Und leider ist es auch dieses Jahr wieder so gewesen, dass im Graubünden x-mal hat man die Regen ausrücken, x Lawinenhunde haben müssen suchen und Menschen gestorben sind. Weil sie eben abseits von der Piste gewesen sind. Also auf der Piste fahren hat nämlich eine Funktion. Es ist ein gesicherter Weg. Und so ist es auch bei uns Menschen. Wir Menschen haben oft das Gefühl, der Weg, den Gott hat, das ist nicht so cool. Und wir probieren, außerhalb der Piste zu fahren, unseren eigenen Willen durchzusetzen, so wie es Adam und Eva gemacht haben. Und das hat Konsequenz. Konsequenz ist der Tod. So auch da in der Geschichte von Adam und Eva. Und das ist der Grund, warum wir heute noch sterben. Weil durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen ist. Und jetzt, wie ist das bei einem Königreich? Wenn der König erobert wird, gestürzt wird, dann fällt mit ihm zusammen auch sein ganzes Reich. Alle Untertanen werden auch unter den neuen König unterstellt. Und jetzt haben wir vorhin festgehalten, Gott hat uns die Schöpfung als Untertan gegeben. Und weil wir gefallen sind, ist die Schöpfung mit uns mitgefallen. Und somit ist auch die Schöpfung betroffen von dieser Schuld, von dieser Sünde. Das ist die Ursache, wieso das heute die Natur kaputt geht. Wieso das Blümchen sterbend irgendwann. Weil Sünde in die Welt gekommen ist. Weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Und auch in unserem Herz, bei uns selber, merken wir, das ist nicht perfekt. Wir machen viele, viele Fehler. Weil unser Herz von Grund auf, von Natur, das sagt die Bibel, böse ist. Und jetzt kommt der Satz in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist die Liebe. Ja, wie passt denn das zusammen? Gott ist die Liebe. Wie geht es dir mit dem Satz, Gott ist Liebe, wenn du rausschaust in die Welt, all die AIDS-Kranken siehst, die Krebskranken, Kindersklaven, Tsunami-Opfer, Flüchtlinge, die wir haben. Und jetzt kommt einer und behauptet, Gott ist Liebe. Vielleicht könnte die einen sagen, hey Ramon, hast du noch nie rausgeschaut? Hast du noch nie Nachrichten gesehen? Weil in dieser Welt ist nichts dumm von dieser Liebe. Hast du nichts gehört von diesen Verbrechen in dieser Welt? Eine Welt, wo Gott doch Liebe ist oder Liebe wäre, die würde ganz sicher anders aussehen. Aber man muss ja nicht nur in die grosse Welt rausschauen, sondern auch in unserem Leben können wir selber das beobachten, dass da nicht sehr viel Liebe manchmal rum ist. Ab und zu rede ich mit verschiedenen Leuten, gehe Leute besuchen, unter anderem auch ältere Männer. Und im Gespräch mit ihnen, meistens wenn man zuerst mal so zu Besuch geht, hört man so ein bisschen die Lebensgeschichte von diesen Personen. Das ist mega spannend, Liebe. Und da hat mir ein Mann erzählt, hat mir seine Lebensgeschichte erzählt und am Schluss so sein Fazit ist, weißt du, ich glaube, dass wir eigentlich auf dieser Welt schon in der Hölle sind. Seine Worte. Und ich fragte, ja, wieso hast du das Gefühl? Er hat gesagt, schau, das ist so brutal, auf dieser Welt zu leben. Etwas Brutales kann es fast nicht mehr geben. Ein anderer Mann hat gesagt, hey, die Welt ist so brutal. Ich habe das Gefühl, die ist irgendwie aus der Fuge geraten. Die läuft nicht mehr auf diesen Schienen, die sie eigentlich sollte. Da ist irgendetwas komisch. Und die Männer, die haben etwas Richtiges erkannt. Mit dieser Welt stimmt etwas nicht. Jetzt kann der Satz, Gott ist Liebe, wirklich stimmen. Wenn wir unsere Erfahrung zum Maßstab nehmen, um unsere Vorstellung zu bilden, wer Gott ist, dann müssen wir sagen, nein. Doch das Problem ist, dass wir da einen Denkfehler machen. Nämlich folgende. Wir behaupten, wenn die Welt heil wäre, wenn es keine Krankheit gibt, keinen Krieg, dann könnte ich an Gott glauben, der Liebe ist. Oder wenn in meinem Leben alles perfekt wäre, ja, dann könnte ich vielleicht an einen Gott glauben, der Liebe ist. Aber weil das nicht so ist, weil ich das nicht so erlebe in meinem Umfeld, darum kann ich gar nicht glauben, dass es einen Gott von der Liebe gibt. Und ich möchte das nochmal illustrieren mit einem Beispiel von einem Boot. Das ist ein hypothetisches Beispiel. Und zwar folgendes. Stell dir vor, deine Großeltern, sie kaufen sich ein Boot. Und sie wollen aufs Meer rausfahren. Und dann kommt ein Captain und sagt, hey, warte, fahr nicht raus auf das Meer. Das ist gefährlich. Ja, deine Großeltern haben sich das so fest vorgenommen, sie hören nicht drauf und gehen gleich aufs Meer raus mit ihrem Schiff. Jetzt auf dem Schiff werden deine Eltern geboren. Ein paar Jahre später wirst du geboren. Deine Großeltern sterben. Und du bist auf dem Meer. Du kennst nichts anderes als einfach das Meer. Und du kennst die ruhige Zeit, aber du kennst auch die Zeit, wo es Wellen gibt, wo es tobt, wo es Stürme hat. Und jetzt fragst du dich, gibt es irgendwo Land? Nein. Du hast ja nichts anderes erlebt auf dem Meer. Du hast immer nur Meer gesehen in diesem Boot. Also gehst du davon aus, es gibt kein Land. Das ist deine Erfahrung. Es gibt kein Land. Und etwa so ist es bei uns. Wir sind in dieser Welt wie auf einem Bötchen. Wir erfahren ganz andere Sachen. Und schliessen aufgrund von dem auf Gott und sagen, nein, weil ich das so erlebe, kann es gar keinen liebenden Gott geben. Vielleicht wäre es ja doch möglich, dass es irgendwo Land gibt. Vielleicht ist es ja gleich möglich, dass es einen Gott von der Liebe gibt, auch wenn du vielleicht das nicht direkt in deinem Leben erlebst. Der Denkfehler besteht darin, dass wir aus dieser Weltwirklichkeit, aus der eigenen Lebenswelt, auf einen Gott von der Liebe probieren zu schliessen. Das Problem ist, dass wir das oft vielleicht nicht so erleben, so gut auf dieser Welt. Und darum auch davon ausgehen, dass es keinen liebenden Gott gibt. Halten wir aber fest, dass es vielleicht doch irgendwo Land geben könnte und einen liebenden Gott. Gehen wir mal von dem aus. Dann stellt sich doch die Frage, wieso greift denn der liebende Gott, wenn es ihn wirklich gibt, nicht in die Welt ein? Das ist ja eine Frage, oder? Wenn es den wirklich gibt, wieso greift er denn nicht ein? Ja, er hat das schon von ganzem Anfang gemacht. Indem wir erinnern uns, er hat Adam und Eva darauf hingewiesen, dass es nicht gut ist, von diesem Baum zu essen. Er hat dort schon eingegriffen und ihnen gesagt, macht das nicht. Er hat sie gewarnt. Und doch haben sie es wollen, haben sie nicht auf Gottes Wort gelost und Gottes Wort kein Glauben geschenkt. Gott hat ihnen damals die Wahl gelassen, zu entscheiden zwischen dem, Gott zu gehorchen oder nicht. Und genau das Gleiche macht er auch mit uns heute. Er gibt dir und mir die Option, zum Entscheiden, täglich zu entscheiden, entweder für Gott, der sagt, er ist Liebe, oder für das Gegenteil von der Liebe. Das wäre Hass. Das ist die andere Alternative. Entweder entscheiden wir uns für Gott, für die Liebe, oder für das Böse, für den Hass. Manchmal ist das vielleicht nicht so krass. Hass ist ein starkes Wort. Manchmal ist das vielleicht nicht so krass bei uns in unserem Leben sichtbar, aber es ist doch der Unterschied. Entweder oder. Viele Menschen folgen nicht den Weg von Gott. Sie tun Böses und wählen den Weg. Und verursachen dadurch viel Leid unter uns Menschen. Viel Leid ist, sag es mal, selbst verschuldet durch uns Menschen. Also wir können sagen, ja, warum gibt es den Krieg auf dieser Welt? Warum lässt Gott das zu? Ja, eigentlich müssten wir doch die Leute, die kriegen, fragen, wieso kriegst du? Hat doch Gott gar nichts damit zu tun. Es sind ja Menschen, die gegenseitig kriegen. Warum machen die Menschen das, wenn wir von uns aus, Grund aus, böse sind? Und dann gibt es natürlich viel Leid, das nicht durch Menschen verursacht ist. Naturkatastrophen und andere Sachen, die aber damit zu tun haben, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Jetzt stellen wir uns das vor, die Welt ist gefallen. Sie ist auch sich selbstständig immer wieder mehr am Zerstören. Das Böse gebiert Böses und so weiter. Eigentlich verrückt, wahnsinnig. Und jetzt, was macht Gott? Lässt er das einfach zu? Lässt einfach die Welt abstürzen? Nein. Er kommt in seiner Liebe und schenkt immer wieder neue Leben rein. Finde ich etwas mega Faszinierendes. Die Wissenschaft hat nicht herausgefunden, wie man Leben machen und produzieren kann. Sie hat nicht herausgefunden, wie man da in das Blatt Papier Leben rein tun und dann lebt das. Nein, das geht nicht. Gott schenkt Leben. Und das Frucht ist, Gott schenkt Leben in eine verdorbene Welt hinein. Und das erleben wir jetzt im Frühling. Hey, die Blumen, die kommen, wunderbar, wenn er das schenkt. Er schenkt Leben in Familien, Kindern und so weiter. Er schenkt Hoffnung, obwohl es eigentlich in eine zerstörte Welt hineingeht. Wenn du wüsstest, dass Mann irgendetwas kaputt geht, dann investierst doch du auch nichts mehr rein. Eigentlich, das wäre ja ein logischer Gedanke. Aber so unlogisch handelt Gott eigentlich, weil er uns liebt. Er investiert alles in etwas, was zerstört wird. Verrückt. Gott macht das, weil er uns liebt und weil er uns retten möchte. Und wenn wir die Geschichte von den Menschen anschauen, und die ist da drin ein bisschen aufgeschrieben in der Bibel, dann sehen wir, dass Gott uns nicht aufgegeben hat. Obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Das Beispiel vom Noah. Zur Zeit vom Noah hat es viel Böses geherrscht. Es hat geheißen, dass Menschen sich gegenseitig umgebracht haben, Wüste da haben, katastrophal. Und Gott hat gesagt, so schade, die Menschen, die ich geschaffen habe, macht sich gegenseitig kaputt, das will ich nicht. Und er hat gesagt, ich will einen neuen Start machen, einen Reset. Und er hat gesagt, hey, ich nehme den Noah und will mit ihm neu anfangen. Und er hat das gemacht. Und was haben wir Menschen gemacht? Wir sind wieder genau ins gleiche Fahrwasser reingekommen. Haben uns wieder gegen Gott entschieden. Das gleiche mit dem Volk Israel. Gott hat das Volk Israel erwählt und hat gesagt, an ihm will ich zeigen, wie gütig ich bin. Und immer wieder hat er ihnen Chancen gegeben, hat sie befreit aus der Sklaverei von Ägypten. Und was haben sie gemacht? Sie haben wieder andere Götzen abgebetet. Nicht Gott selber. Er hat sie aus der Wüste rausgeführt in ein Land, das wunderbar ist. Was haben sie gemacht? Sie haben sich gegen ihn aufgelehnt. Und immer wieder hat Gott ihnen vergeben und ihnen begegnet. Er hat ihnen eine neue Chance gegeben. Und so auch bei uns. Gott gibt uns nicht auf. Er gibt uns eine neue Chance. Und das ist ein wunderbarer Aspekt von der Liebe von Gott. Sie ist geduldig. Die Liebe von Gott ist geduldig. Wir sehen also, Gott möchte nicht leiden in dieser Welt. Er tut alles darum, dass wir zu ihm kommen und im Frieden leben können. Jetzt ist es so, Gott liebt alle Menschen bedingungslos. Der eine sagt vielleicht jetzt, ja nein, Duramund, das sehe ich ein bisschen anders. Gott liebt doch nur die Frommen, die gut tun, die anständig leben. Stimmt das? Nein. Gott liebt die Welt. Das meint alle Menschen. Alle, die darauf leben. Die Bösen, die Nachbarn, die vielleicht dir zu leiden werden. Dein Arbeitskollege, der vielleicht ein bisschen mühsam tut. Ja, auch der liebt Gott. Ja, aber der geht doch nicht in den Gottesdienst am Sonntagmorgen. Liebt denn der Gott gleich? Ja. Der gibt aber nicht seinen zehnten Teil in die Gemeinde. Der kann Gott sicher nicht lieben. Doch. Gott liebt jeden Mensch bedingungslos. Und das ist für uns in der westlichen Kultur manchmal ein bisschen schwierig, weil wir sind prägt von einem Leistungsprinzip. Das Leistungsprinzip geht wie folgt, das kennen wir vielleicht von daheim. Mama hat dich lieb, wenn du jetzt brav bist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was ist die Botschaft, die da eigentlich vermittelt wird? Wenn du etwas leistest, dann kriegst du es über. Also Liebe ist an eine Bedingung geknüpft. Und wenn du die Bedingung nicht erfüllst, dann wird sie dir entzogen. Und das Prinzip übertragen wir auf Gott. Wir haben das Gefühl, dass Gott uns dann liebt, wenn wir ihm etwas Gutes tun. Nein, So ist es nicht. Gott liebt uns von Grund auf. Und das ist etwas, was ich mir wünsche für meine Erziehung mit meinem Sohn. Dass ich ihm die Liebe schenken, bedingungslos. Dass egal, was er tut, dass ich trotzdem kann, trotzdem kann sagen, ich liebe dich. Egal, was er tut. Ich bin gespannt, ob ich das durchziehen kann, besonders in den Teenagerjahren. Mal schauen. Ich hoffe es. Das Gleiche bei der Ehe. Egal, was meine Frau tut, ich will ihr meine Liebe schenken. Egal, was sie tut. In meiner Familie, aber auch da in der Gemeinde, wir wollen einander lieben. So wie Gott uns geliebt hat, das heisst bedingungslos. Das heisst, wenn der eine vielleicht mal etwas anderes sich wünscht, andere Bilder oder was auch immer, dann soll er halt, und ich liebe ihn gleich. Lieben wir einander bedingungslos. Das widerspricht völlig unserer Kultur und das fällt uns schwer. Aber ich bin fest davon überzeugt, weil wir Gott haben auf unserer Seite. Ein Gott, der Liebe ist, ist das möglich. Weil wir können uns immer wieder anzapfen bei ihm und die Liebe schenken lassen. Und wenn wir beschenkt sind von Liebe von Gott, dann kann das überfließen und wir können anderen Menschen in Liebe begegnen. Etwas Geniales finde ich noch, das würde ich ja gerne noch zeigen. Und zwar haben wir ja von Adam und Eva geredet. Und das drückt auch wieder etwas aus von dieser Liebe von Gott. Adam und Eva, sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Sie haben von diesem Baum gegessen. Und Gott hat sie zur Rede gestellt und hat gesagt, hey, was habt ihr da gemacht? Und eigentlich haben sie ihm nicht gefolgt. Und ich weiss nicht, wie du reagierst, wenn Kinder dir nicht folgen oder andere Leute dir nicht folgen. Also ich kenne Leute, die völlig austicken und sagen, hey, das geht gar nicht. Und du. Wie reagiert Gott? Etwas Geniales. 1. Mose 3, 21. Hey, die haben ihm gerade nicht gehorcht. Sie sind ungehorsam gewesen, ihm gegenüber. Haben erkannt, dass sie nackt sind. Und was macht Gott? Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Gott hat sie nicht zusammengeschissen. Gott ist ihnen in Liebe begegnet. Hat ihnen sogar noch etwas gegeben, etwas geschenkt. Hat ihnen Kleider gemacht. Und dann nicht einfach irgendwelche Wollkleider oder so. Nein. Von Fell. Von Fell. Also er hat Schöpfung gemacht, hat Tiere geschaffen und hat voll Freude gehabt an diesen Tieren. Hat den Mensch reingestellt, der Mensch hat sich gegen ihn verstoßen. Und was macht er? Er geht die Tiere, die er vorher gemacht hat, er tötet das Tier, um den Menschen zu dienen. Er hat seine Schöpfung zerstört, aufgrund vom Menschen. Es ist das erste Mal, wo Blut fließt, weil Menschen gesündigt haben. Das ist nicht das letzte Mal. Finde ich faszinierend. So gross ist die Liebe von Gott, dass er Sachen kaputt macht, um uns Menschen seine Liebe zu beweisen. Faszinierend. Wie begegnest du deinen Kindern, deinen Menschen, die dich nerven? Kannst du auch ihnen in dieser Liebe begegnen, so wie Gott das da hat, uns Menschen? Wunderbare, liebevolle Art und Weise, wie Gott sich kümmert um die Menschen. Und bis heute hat sich nichts daran geändert. Gott liebt uns Menschen bedingungslos und er gibt alles, wirklich alles für uns. Was muss ich also Gott bringen, um seine Liebe zu erhalten? Nichts. Seine Liebe zu uns Menschen ist bedingungslos. Kommen wir zum letzten Teil. Jetzt haben wir vielleicht gemerkt, dass es eine Spannung gibt. Einerseits liebt Gott uns bedingungslos. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Und auf der anderen Seite ist Gott doch auch gerecht. Er hat gesagt, ihr werdet sterben, ihr müsst aus dem Paradies raus. Und das ist Konsequenz gewesen. Und das hat er gerecht durchgezogen. Wir leben heute nicht mehr im Paradies, auf dieser Welt, in einer gefallenen Schöpfung. Wie passt das zusammen? Ein liebender Gott und ein gerechter Gott. Die Antwort ist Jesus Christus. Die Antwort ist Jesus Christus. In ihm ist die Liebe von Gott zu uns Menschen sichtbar worden. Gott selber ist Mensch geworden. Einer wie du und ich. Ihr kennt vielleicht den berühmten Vers aus Johannes 3,16. Habt ihr vielleicht auch auswendig lernen müssen? Johannes 3,16. Denn Gott hat die Menschen, die Welt, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Liebe ist also kein Programm, kein Appell, keine Idee, keine Theologie, nein, sondern eine Person in Raum und Zeit. Und das finde ich spannend. Die meisten Religionen leben vom Grundprinzip, ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt, dass Gott mich gern hat, dass ich irgendwann genüge, dass ich ein ewiges Leben haben kann. Ich muss asketisch leben, ich muss vielleicht gesunde Ernährung haben, ich muss Meditation machen und so weiter. Das ist alles ganz viele verschiedene Stufen, die man da durcherleben kann. In diesen Religionen. Das christliche, das göttliche Konzept ist komplett umgekehrt. Gott kommt auf die Erde und wird Mensch. Gott selber hat unter uns gelebt, hat gegessen, hat getrunken, hat gelacht, hat auch gespielt mit den Kindern, hat gebrüllt, hat sich Zeit genommen für die Menschen und ist schlussendlich am Kreuz gestorben. Menschen haben ihn verhöhnt, verlacht, verspottet. Gott lässt nicht einfach Leid zu. Nein, er nimmt das Leid selber auf sich. Er hat körperlich gelitten. Er hat seelisch gelitten. Er hat geistlich gelitten. Ja, Gott weiß, was es heißt, als Mensch zu leiden. Glauben wir, er hat das erlebt. Er weiß, was es heißt. Er weiß, was es heißt, verlassen zu werden von Menschen, die man gern hat. Er weiß, was es heißt, zu sterben. Er weiß, was es heißt, den ewigen Tod auf sich zu nehmen. Am Kreuz stirbt Gott selber stellvertretend für uns. Er hat gesagt, ich nehme eure Schuld auf mich. Und ich zahle für die Schuld, damit dass ihr, du und jeder Einzelne, der da drin ist, kann frei werden und ein ewiges Leben kann haben. Dort am Kreuz, dort stirbt der Schöpfer selber und sagt, kommt wieder zurück in die Gemeinschaft mit mir. Der Weg ist jetzt frei. Du musst nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde leben, wenn du das nicht mehr willst. Das Kreuz ist der Ort, wo versöhnende und verzeihende Liebe zusammenkommt. Dort, wo ein liebender Gott auch das Recht auf sich nimmt und Recht schafft. Ja, Gott liebt dich. Und ich möchte noch ein Video zeigen, das das nochmal zum Ausdruck bringt.
Die Worte, die du erfahren wirst, sind wahr. Wenn du es zulässt, werden sie dich verändern. Sie kommen aus Gottes tiefsten Herzen. Er liebt dich. Er ist der Vater, nach dem du all die Jahre gesucht hast. Dies ist sein Liebesbrief für dich. Mein Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne alle deine Wege. Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Durch mich lebst und existierst du. Du bist mein Kind. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest. Ich habe dich ausgesucht, als ich die Schöpfung plante. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben würdest. Ich habe dich auf erstaunliche und wunderbare Weise geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter kunstvoll gestaltet. Ich habe dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Ich wurde falsch dargestellt von Menschen, die mich nicht kannten. Ich bin nicht fern von dir oder zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Ich biete dir mehr an, als ein Vater auf der Erde es je könnte. Ich bin der vollkommene Vater. Alle guten Dinge, die du empfängst, kommen von mir. Ich stille alle deine Bedürfnisse und sorge für dich. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Ich liebe dich mit einer Liebe, die nie aufhören wird. Meine Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist für mich ein kostbarer Schatz. Ich wünsche mir zutiefst, dich fest zu gründen und deinem Leben Halt zu geben. Ich will dir große und unfassbare Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich von dir finden lassen. Habe deine Freude an mir. Ich will dir das geben, wonach du dich sehnst. Ich selbst habe diese Wünsche und Sehnsüchte in dich hineingelegt. Ich kann viel mehr für dich tun, als du es dir denken kannst. Ich bin derjenige, der dich am meisten ermutigt. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich bin dein Vater und liebe dich genauso, wie ich meinen Sohn Jesus liebe. Jesus spiegelt mein Wesen in vollkommener Weise wider. Er kam auf diese Welt, um zu zeigen, dass ich nicht gegen dich bin, sondern für dich. Er kam, um dir zu sagen, dass ich deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus starb, damit du und ich wieder versöhnt werden können. Sein Tod war der extremste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Wenn du das Geschenk, das Jesus dir macht, annimmst, empfängst du meine Liebe. Nichts kann dich jemals von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause, damit wir die beste Party feiern können, die der Himmel je gesehen hat. Ich war schon immer dein Vater und werde immer ein Vater für dich sein. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. Alles Liebe, dein Papa, der allmächtige Gott.
Ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, jedes Einzelne, das da ist. Du hast uns geschaffen, ganz wunderbar, einzigartig. Ja, Herr. Und doch haben wir uns immer wieder gegen dich aufgelehnt, trotz dieser Liebe, die du uns schenkst. Haben wir unseren eigenen Willen gesucht, immer wieder. Herr, vergib uns, dort, wo wir falsch gegangen sind. Dort, wo wir unsere eigenen Wege als erste Priorität gesetzt haben. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast. Danke, dass du uns suchst, jeden Tag neu. Und uns begegnen willst. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast. Um uns befreien von dieser Last, von der Sünde. Du hast einen Weg geschenkt, wo wir frei werden von dem. Wie wunderbar ist das. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns unsere Sünde vergisst, wenn wir sie bereuen und dir bekennen. Und du sagst, wenn wir das wollen, dürfen wir zu dir kommen und deine Kinder werden. Danke, dürfen wir das. Und himmlischer Vater, ich möchte dir bitten darum, dass du schenkst, dass noch viele, viele andere Menschen auch dürfen dich kennenlernen, so wie wir das haben dürfen. Dass viele andere Menschen dürfen den Frieden, den tiefen Frieden und deine Liebe in ihrem Leben spüren und erleben. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast, wo wir uns immer wieder an euch daran erfreuen können und die Gewissheit daraus herauslesen, dass du uns gern hast. Dass du einen Plan für unser Leben hast. Himmlischer Vater, brauch du uns als Christen, um ein Licht zu sein von dieser Liebe in der Welt. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und wir können uns füllen lassen von deiner Liebe und es können weiter schenken. Herr, hilf uns, da immer wieder neu an den Entscheid zu fällen, dir nachzufolgen. Danke, dass du mit jedem Einzelnen mitgehst. Ihn möchtest reich segnen und sie deine Liebe ausgüssen in die Herzen. Ja, Herr, dir ist Lob und Ehre. Amen.